Corona-Ausschusssitzung Nummer 95. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV einfach anders. Corona-Ausschuss-Summary Nummer 95. Bevor es jetzt alle im Chat schreiben, Roger war beim Friseur. Nein, war er nicht. Ich habe mir die Birne verbrannt und dementsprechend sieht das jetzt aus. Also, alles gut. Ich hoffe, wir haben gutes Internet und ja, die Leute kommen rein. Ich werde jetzt schauen, Chat ist auch alles da. Ton und Bild ist, glaube ich, gut. Ich bin natürlich gespannt, ob das so ist. Ihr wisst ja, African Style ab und zu. Und heute sind wir natürlich gespannt auf die Nummer 95, Corona-Ausschuss Summary Nummer 95. Ich bin gespannt, freue mich natürlich riesig, weil wir das letztes Mal nicht machen konnten, aber ich habe ja Nummer 94 ist in meinem Kanal, Telegram-Kanal, könnt ihr das nachschauen, da hat Rainer mir die Videos geschickt und mein Team hat das zusammengeschnitten, vielen Dank dafür, aber jetzt schauen wir mal. Lieber Rainer, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Roger, hallo alle.
Ich habe dir vorher schon gesagt, du gefällst mir einiges besser als vor ein paar Tagen, da die eine Auszeit ist bitter nötig. Siehst viel erholter aus und mit einem bunten Hemd sieht das natürlich noch viel entspannter aus. Ich finde das cool, dass man da, dass du ein bisschen weit weg bist. Darf man wissen, wo du bist oder wo? In welchem Kontinent?
Ja, ich bin in Indien, so viel kann man wissen.
Okay. Ja. Also Indien, ich in Afrika, wir hoffen, dass das Internet hält. Gestern war es, glaube ich, recht gut. Und ich habe nur gehört, du hast tolle Leute kennengelernt, die voll auf unserer Seite sind. Also das ist schon mal Daumen nach oben. Und das ist ein gutes Zeichen, dass da du auch schöne Ferien haben kannst und dich auch gut erholen kannst. Obwohl, wenn ich sehe, was du immer wieder postest und schickst, bist du auch ziemlich aktiv, auch in deinen Ferien. Schau, dass du dich trotzdem erholen kannst.
Ja, das geht gut. Also das ist tatsächlich so, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe. Hier sind eine Reihe von, es ist ein kleines Retreat, aber es ist, sind eine Reihe von Schweizern hier.
Okay.
Auch Deutsche, Franzosen, fast alle sind in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite. Nicht alle haben die Informationen, die wir haben, aber das reichte denen, was sie an Informationen hatten, reichte ihnen jedenfalls aus, um zu sehen, hier stimmt irgendwas ganz gravierend nicht. Und das ist ja die entscheidende Erkenntnis. Ja. Wenn du von da an weitermachst und dir Fragen stellst, dann kommst du am Ende, dann kannst du nur zum richtigen Ergebnis kommen.
Also ist schön zu wissen, dass Menschen, ohne dass jetzt speziell in unserer Bewegung sind, kritisch unterwegs sind, weil mit denen kann man dann auch sachlich reden, wenn sie Fragen stellen, kann man Informationen zur Verfügung stellen. Ich denke, du hast wahrscheinlich den Stream heute auch erwähnt. Mal schauen, ob da ein paar neue Schweizer dabei sind. Herzlich willkommen natürlich auch an die aus Indien, herzliche Grüße von mir, unserem ursprünglich aus dem Wallis, redet ein bisschen Walliserdeutsch, hoffe, dass Sie mich verstehen.
Ja, Rainer. Sogar ich habe es verstanden.
Du hast verstanden, sehr gut. Ja, wir sind natürlich gespannt, 95, wir gehen Richtung 100 zu. Was waren die entsprechenden Highlights? Ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung.
Ja, der Titel der Sitzung war Hinter dem Vorhang, Behind the Curtain, weil wir weiterhin der Auffassung sind, dass nicht alles, was vorne zu sehen ist, der Realität entspricht. Das betrifft jetzt nochmal insbesondere Geopolitik. Wir haben nochmal einen Blick auch auf die Ukraine geworfen. Das ist ja ein Faktor, der sicherlich nochmal, so sehe ich das zumindest, die Spreu vom Weizen trennen wird, denn viele Menschen, die jetzt sozusagen reflexartig gutmenschenmäßig unterwegs sein wollen, stellen sich automatisch auf die Seite der Ukraine in diesem Konflikt und vergessen dabei, dass die Geschichten, die wir daher hören, das ist mit Sicherheit ganz, ganz schlimm, was da passiert, aber sie vergessen dabei, dass es zwei Seiten der Medaille gibt, genauso wie bei Corona, und sie vergessen, dass dieselben Leute, dieselben Politiker und dieselben Medien, die uns schon Corona erzählt haben und von dem wir inzwischen wissen, dass es von vorne bis hinten erlogen war, auch hier wieder die Stimmung machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in die Geopolitik zu werfen, ohne dass man gleich das Kind mit dem Bade ausschütten muss und sagen muss, die Russen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Die Wahrheit liegt aber nicht in der Mitte, sondern sie liegt schon ein bisschen woanders nach allem, was wir bisher erkannt haben. Deswegen haben wir da nochmal einen besonderen Blick reingeworfen. Wir hatten zuerst allerdings eine südafrikanische Ärztin, die ist ziemlich bekannt in der Zwischenzeit. Das ist Dr. Angelique Kotzee, so wird sie ausgesprochen, geschrieben wird sie Coetzee. Und sie ist Ärztin und war Präsidentin der South African Medical Association. Berühmt geworden ist sie, weil sie die Omikron-Variante, die ja plötzlich durch die ganze Welt geisterte, entdeckt hat. Sie hat allerdings dann auch bei der Entdeckung der Omikron-Variante, sie ist ja Ärztin, das heißt, sie arbeitet direkt am Mann, in Anführungsstrichen. Mhm. Sie hat direkt mit den Patienten zu tun, anders als die sogenannten Wissenschaftler, die zum Teil gar keine Erfahrung mit Patienten haben. Ein gewisser Herr Drosten zum Beispiel hat gar keine Erfahrung mit Patienten, ein gewisser Herr Klabauterbach auch nicht. Und diese Frau sagt, ihr ist sofort aufgefallen, dass diese Variante wesentlich schwächer war oder jedenfalls ungefährlicher als das ursprüngliche Virus, nach ihrer Meinung auch als die Delta-Variante, die sie als schlimm empfunden hat. Dazu muss man sagen, sie ist keine Impfgegnerin. Sie ist auch nicht jemand, der über die Informationen verfügt oder sich mit den, sagen wir mal andersrum, mit den Informationen beschäftigt hat, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, sie glaubt, also ich habe sie nicht danach gefragt, aber sie glaubt schon an die Gefährlichkeit, eigentliche Gefährlichkeit des ursprünglichen Virus. Aber auch sie weiß, was eigentlich alle Mediziner wissen, dass jede Mutation zwar möglicherweise ansteckender ist, aber weit weniger gefährlich als das ursprüngliche Virus. Das ursprüngliche Virus ist ja längst verschwunden. Das gibt es nicht mehr. Es gibt wahrscheinlich tausende von Mutationen. Aber wenn man eben immer nur mit einem Test nach dem Coronavirus sucht, das im Übrigen auch in jeder Erkältung oder Grippe, fast jeder Erkältung und fast jeder Grippe enthalten ist, dann findet man eben immer nur das Coronavirus und dann heißt es immer, oh Corona, nächste Variante, oh Corona, nächste Variante. Wenn man mal hier eine Differentialdiagnostik anstellt, würde, um festzustellen, woher kommen denn die Symptome, dann würde man vielleicht feststellen, die Grippe ist gar nicht ausgestorben, die gibt es immer noch. Aber sucht eben, wenngleich das Narrativ natürlich, das sehen wir ja überall am Bröckeln ist, das hat die andere Seite sicherlich zum Teil vorhergesehen. Genau vorhersehen kann man es nicht, weil man die Kreativität und den Erfindungsgeist der Menschen eben nicht vorhersehen kann. Wenn man als Digitalist immer nur 1-0-1-0-1-0 sieht, dann sieht man die ganzen Lücken, die es dazwischen gibt, nicht. Und das sind wir. Ja, sie sagt, das war besonders interessant. Sie sagt, sie hat, als sie darauf hingewiesen hat, dass diese Omikron-Variante wesentlich weniger gefährlich ist als alles, was sie vorher gesehen hatte. Da hat sie, also das hat sie mehrfach in der Welt veröffentlicht, weil es ihr wichtig war, dass da keine Panik zustande kommen würde. Denn die Omikron-Variante kam genau in dem Moment auf, als Südafrika gerade dabei war, sich wieder zu erholen. Die Touristensaison begann wieder, boom, Schluss mit lustig. Niemand kam mehr ins Land. Und das, obwohl nichts war. Denn von Omikron haben die meisten Menschen noch nicht mal was gespürt, beziehungsweise sie haben was gespürt, aber hatten nur milde Symptome. Mhm. Das hat sie sehr, sehr häufig zum Besten gegeben. Und dann wurde sie plötzlich von Mitarbeitern, hochrangigen Mitarbeitern, von höchstrangigen europäischen Politikern kontaktiert. Ich habe nicht nachgefragt, ob es per Anruf oder per Brief oder per E-Mail oder so passiert ist, aber sie wurde kontaktiert und die haben ihr gesagt, sie sollte dringend dafür sorgen, dass die Omikron-Variante als hochgefährlich dargestellt wird, dass sie wesentlich gefährlicher sei, als sie es, die sie als Ärztin am Patienten gearbeitet hat, als sie es gesehen hat. Und sie hat sich das versucht so zu erklären, dass diese Leute eben, dass das eben nicht in das Narrativ passte. Sie hat aber zumindest in unserem Gespräch nicht gezeigt, dass sie da irgendeinen Verdacht geschöpft hat, dass hier vielleicht ein Plan dahinter stecken könnte, das Coronavirus mit verschiedenen Varianten möglichst gefährlich erscheinen zu lassen. Sie hat natürlich nicht gemacht, was die wollten. sie hat mehrfach darauf hingewiesen, es sagen ja andere auch, dass es wenig Sinn macht, wenn Wissenschaftler die Welt versuchen zu erklären oder Krankheiten versuchen zu erklären, die überhaupt gar keine Erfahrung mit Patienten haben. Sondern, sagte sie, es macht doch eigentlich auch schon rein logisch, aber um Logik geht es ja schon lange nicht mehr, vernünftig großen Sinn, sich genau an die Menschen zu halten, die eben mit den Patienten arbeiten und deswegen genau sagen können, wie geht's denen denn? Was passiert denn aufgrund so einer Infektion mit Omikron beispielsweise? Ja, das ist, sagt sie, am Ende, aufgrund dieser Erfahrung, am Ende ist es eine Frage der Ehrlichkeit, der Wahrheit. Sie hat vorsichtig, hat sie doch angedeutet, dass sie glaubt, dass hier was geschoben und manipuliert wird, weil sie nämlich darauf hingewiesen hat, das habe ich eben schon gesagt, dass das offenbar nicht ins Narrativ passte, dass Omikron eben nicht, wie sie festgestellt und andere haben es ja auch festgestellt, gefährlich war. Am Ende habe ich ihr gesagt, am Ende stimmt ja sogar Bill Gates mit ihr überein, weil auch er gesagt hat, das ist der beste Impfstoff, den es gibt, wenn man mit Omikron infiziert wird. Ich weiß nicht, ob er das aus Dummheit gesagt hat oder weil ihm nichts Besseres mehr einfiel. Aber jedenfalls ist in dem Punkt inzwischen ja Klarheit geschaffen worden. Inzwischen weiß die Welt, dass sie recht hatte. Omikron ist ungefährlich und ist tatsächlich, wenn man es durchlaufen hat, das beste Mittel, um sich impfen zu lassen, beziehungsweise das beste Mittel, um natürliche Immunität zu erreichen. Ja, nach Dr. Angelique Kotzir haben wir uns nochmal mit Professor Dr. Arne Burkhardt unterhalten. Das ist der Pathologe, den wir auch schon mal, glaube ich, gehört haben, der aber insbesondere auch eine Rolle in der Grand Jury Investigation gespielt hat. Er hat im Grunde das, was er bei uns in der Grand Jury Investigation erzählt hat, nochmal erzählt. Er ist aber schon wieder einen Schritt weiter. Inzwischen arbeitet er mit 50 Pathologen weltweit zusammen. Manche von denen schicken ihm ihre Schnitte, ihre Ergebnisse und bitten um eine Second Opinion, wollen, dass das nochmal überprüft wird, denn sie haben häufig den Verdacht, dass bei ihnen im Land keine richtige Autopsie durchgeführt wird und dass dabei Dinge übersehen werden. Er sagte, als er angefangen hat mit dieser Arbeit vor anderthalb Jahren, glaube ich, als er angefangen hat mit dieser Arbeit, hatte er immer gehofft, dass er den Angehörigen bestätigen können würde, ja, der ist am Herzinfarkt gestorben oder ja, der ist am Schlaganfall gestorben. Aber er sagt, dass diese Erwartung war, nachdem er einige Obduktionen durchgeführt hat, war die nicht mehr zu erfüllen, sondern in der Regel hat sich herausgestellt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Impfungen gestorben sind. Ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen. Ich meine, das waren irgendwie knapp 30 Patienten, die er und seine Kollegen in der Zwischenzeit untersucht haben, die allermeisten tot, aber einige leben noch. Das nennt sich dann Biopsie, was da gemacht wird, wenn man da Gewebeproben entnimmt. Und mehr als zwei Dritteln der Fälle kann er ziemlich sicher sagen, das ist die Impfung gewesen und nicht irgendwas anderes. Einigen weiteren Fällen ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass es so war. Nur bei zwei Fällen, sagt er, ist es so, dass es ausgeschlossen werden kann, dass es was mit der Impfung zu tun hat. Also eine überwiegende Tödlichkeit dieser Impfung, jedenfalls bei den von ihm untersuchten Patienten. Da kam es zum Zerriss der Aorta, also die typischen Geschichten, Thrombosebildungen, Hirnvenenthrombose, all das, über das wir schon die ganze Zeit gesprochen haben, all das, was Pfizer schon im Oktober 2020, bevor die sogenannten Impfungen überhaupt begonnen haben, genauso festgestellt hat, auch andere Krankheiten, die noch gar nicht so richtig einsortiert werden können, hat Pfizer damals, das hat uns der Dr. Brian Ardis ja im Detail geschildert, überaus eindrucksvoll geschildert. Die haben damals schon Krankheiten, insbesondere auch bei Kindern und tödliche Verläufe bei Kindern vorhergesehen und dann trotzdem die sogenannten Impfungen zur Zulassung gebracht. Wie wir ja inzwischen wissen durch gefakte Trials, wir hatten ja in der vorigen Sitzung eine mit Brooke Jackson, eine Whistleblowerin, die über 20 Jahre Berufserfahrung verfügt und sagt, hier ist kein Trial, also keine klinische Prüfung durchgeführt worden, das ist ein reiner Fake von vorne bis hinten. Die Zahlen wurden verfälscht. Die Kontrollgruppe wurde beseitigt, indem man die innerhalb von nach 2 Monaten nach Beginn des Trials auch durchgeimpft hat. Wir wissen inzwischen, dass in Brasilien Versuche mit Schwangeren gemacht wurden. Da wurden, es ist auch Bestandteil der Trials gewesen. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das trifft es ungefähr. 203 Frauen, schwangere Frauen in einem Krankenhaus geimpft. Ich glaube, das waren darin oder in mehreren Krankenhäusern. Dabei stellte sich dann im Ergebnis 3 Frauen, 200 ihr Kind verloren haben. 3 haben ihr Kind behalten. Das war so hart, Inka, man sieht dich im Hintergrund, das war so hart, dass Pfizer sich entschlossen hat, dieses Trial ein bisschen anders darzustellen. Die haben dann, glaube ich, nur 30 Leute daraus genommen und da die 3 Leute, die das Kind behalten haben, mit integriert. Sieht immer noch ziemlich böse aus, aber nicht so böse, als wenn von 203 Leuten Geimpften 200 ihr Kind verlieren. Also er berichtet da nochmal im Detail, hat die ganzen Schnitte gezeigt, lymphozytäre Infiltrate, also Dinge, über die als Normalbürger man nichts weiß, als Mediziner vielleicht. Wolfgang war ja wieder dabei, Dr. Wolfgang Wodak, der hat dann mitreden können. Aber die erste Frage, die man sich dann stellt, ist doch, kann das nicht vielleicht Corona sein? Wieso ist das die Impfung? Kann das nicht ein sogenannter Impfdurchbruch sein? Impfdurchbruch heißt einfach, dass die sogenannte Impfung eben gar nicht wirkt. Wir wissen inzwischen, dass sie nicht wirkt, dass sie weniger als 1% wirkt. Meiner Ansicht nach gar kein. Nein, sagt er, das ist extrem unwahrscheinlich, denn die von ihm untersuchten Personen sind ja alle ohne Vorlauf quasi schlagartig zusammengebrochen. Und das ist bei einer Corona-Erkrankung ja anders. Da hast du erstmal die Erkrankung und dann kommen irgendwann die schwerwiegenden Folgen. Hier ist es nach der Impfung passiert, ohne dass es irgendeinen Vorlauf gegeben hat. Es ist nicht denkbar, sagt er. Und vor allem kann er das durch die Impfung injizierte Protein, also das Spike-Protein, das kann er identifizieren. Offenbar geht das wie beim Fingerabdruck. Das sollte ja eigentlich an der Einstichstelle verbleiben, aber wir wissen ja inzwischen, innerhalb von einer halben Stunde rauscht es durch den ganzen Körper, setzt sich überall fest, auch in den Keimzellen. Männer werden dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit sterilisiert und zwar lebenslänglich, bei Frauen möglicherweise nur eine Schwangerschaft kaputt gemacht, vielleicht auch mehr. Das wissen wir alles noch nicht, weil es noch keine Langzeitstudien gibt. Aber dieses Verfahren, was er da anwendet, das hat er offenbar nochmal verfeinert. Wir gucken, ob ich das so zusammenbringe, wie er es gesagt hat. Also der Kausalitätsnachweis ist inzwischen so zwingend, dass du den auch gerichtlich benutzen kannst. Und das werden wir dann auch tun. Darum unterstützen wir diese Pathologen auch sehr mit dem Corona-Ausschuss, damit die entsprechenden Geräte kaufen können, die sie brauchen. Denn das sind Dinge, wenn du sowas nachweisen kannst im Gericht, dann bricht das Gebäude allerspätestens zusammen. Ja, es gab da Schnitte, die er uns gezeigt hat, von Gefäßwandverdoppelungen. Also wenn das Gefäß so rund aussieht, dann hast du hier die Wand und das ist aufgesplittert, dann hast du plötzlich 2 Wände gehabt. So kaputt gegangen ist das Ganze. Ja. Er hat dann einen Bericht, ich meine, das war aus Australien gezeigt, da wurde davon gesprochen, dass bei irgendeiner Autopsie unidentified foreign matter gefunden wurde. Und da sagt er, wenn das einer meiner Mitarbeiter mir gezeigt hätte, dass das Ergebnis seiner Autopsie gewesen wäre, dann hätte ich ihn rausgeschmissen. Dann hätte ich ihm, wie hat er das genannt, dann hätte ich ihm geraten, er soll Medizin irgendwas in Harvard studieren. Das soll ja so ein merkwürdiger Mann, der sich inzwischen für den Gesundheitsminister hält, auch getan haben. Da seien also metallische, glasartige Objekte gefunden worden. Möglicherweise, das ist aber noch nicht sicher, auch Graphenoxid, das geistert ja schon eine ganze Weile rum. Die Objekte, die da gefunden wurden, erinnern, wie wir inzwischen von den Untersuchern wissen, die die Impfstoffe untersucht haben. Er hat ja nicht die Impfstoffe, sondern er hat das untersucht, was im Körper zu finden war. Aber die die Impfstoffe untersucht haben, die haben uns ja Bilder gezeigt. Ich habe die mal in einem Zoom mit den Kennedy-Anwälten und der Kennedy-Gruppe gesehen. Ulrike, Professor Kämmerer, hat uns das gezeigt. Das sieht wirklich aus wie irgendwelche Schaltkreise oder so, aber in Miniaturgröße. Nanopartikel jedenfalls. Krass. Die Objekte seien bei Pfizer größer als bei Moderna, hat er noch gesagt. Kann das vielleicht nur Schmutz sein? Nein, kann es nicht, denn wenn das Schmutz wäre, dann muss er auch schon im Impfstoff gewesen sein. Komischerweise wird sowas nicht bei Johnson & Johnson gefunden. Also da wird man sich noch einen Reim drauf machen müssen. Er hat sich dann auch um die Behauptung gekümmert, dass die unterlassene Aspiration nicht zum Schaden führen kann. Du erinnerst dich daran, dass die WHO, ich weiß nicht mehr wann das war, 2016 oder so, gesagt hat, hier bei Impfungen brauchst du nicht mehr zu aspirieren. Das heißt, oh, da siehst du mal, wie sicher hier die Stromversorgung ist. Das heißt, du brauchst nicht kurz wieder zurückzuziehen, den Kolben, um zu sehen, ob da Blut drin ist. Denn du sollst ja gerade nicht in ein Gefäß rein, sondern in den Muskel rein injizieren. Da sagt er, diese Behauptung, dass diese unterlassene Aspiration ungefährlich ist, ist definitiv falsch. Injektionsnadel, also es wurde gesagt, da kann nichts passieren, das kann gar nicht in Gefäß rein. Da hat er uns Bilder gezeigt, Mikroskopbilder, die genau belegen, dass die Injektionsnadel perfekt in so ein Gefäß reinpasst. Mhm. Also von wegen, das ist absolut sicher. Er sagt, es geht gar nicht, es ist gar nicht möglich. Es ist völlig unmöglich, absolut sicher zu impfen. Das ist nur möglich, wenn man quasi das Organ oder das Gewebeteil, wo man reinimpfen will, vorher präpariert. Und ich glaube, das will keiner mit sich machen lassen. Es ist jedenfalls nicht möglich. Ein Kinderarzt, sagt er, der sich möglicherweise auch öffentlich äußern wird, der sagt sogar, dass bei 40% Blut aspiriert wird. Also wenn du den Impfkolben zurückziehst, aus der Vial den Kolben zurückziehst, dann siehst du bei 40%, sagt dieser Kinderarzt, mal sehen, ob wir den demnächst mal sehen und hören können, ist da Blut drin. Das heißt, du spritzt direkt ins Blut rein. Und das ist schon ein Hammer. Das ist schon ein Hammer, wenn du direkt das Gift, es geht ja letzten Endes um das Spike-Protein, das ist hochtoxisch, oder wenn es direkt in der Blutbahn produziert wird, dann wird es natürlich auch überall hin weitergespült und das ist dann wohl die Erklärung dafür, dass es sich überall wiederfindet. Er und seine Kollegen, Professor Langer ist der andere, die haben einen Brief ans RKI geschrieben mit verschiedenen Fragen. Keine einzige davon wurde beantwortet. Die haben nur rumgefaselt, aber keine Antwort gegeben. Er hat uns das genau vorgelesen. Ist schon sehr bedenklich, aber überraschend finde ich es schon lange nicht mehr. Diese unidentifizierten, unidentified objects, das hat ihn so aufgeregt, hat er nochmal gesagt, wenn das ein Assistent von mir gemacht hätte, ich hätte ihm, ach hier ist das genaue Zitat, ich hätte ihm empfohlen, Gesundheitsökonomie in Harvard zu studieren, aber das mit dem Studium in Deutschland in der Medizin besser sein zu lassen. Er hat abschließend noch erzählt, dass er jetzt ständig Telefonanrufe bekommt. Irgendwie kriegen die Leute wohl seine Telefonnummer raus. Und er sagt, das ist in drei Phasen gelaufen. Zuerst haben ihn nur die Angehörigen der Verstorbenen angerufen, haben gesagt, hier stimmt was nicht, kannst du uns helfen? Dann haben ihn in der zweiten Phase in Anführungsstrichen lebendige Geschädigte angerufen, die eigentlich zum Arzt gehen müssten, aber gesagt haben, die Ärzte behandeln uns wie Idioten, die nehmen uns nicht ernst, die schlagen uns vor, wir sollten in die Psychiatrie gehen. Stell dir das mal vor. Also kommen sie dann zu einem Pathologen. Also das wird wohl demnächst noch mehr zunehmen, dass die Pathologen, die sind ja eigentlich auch Ärzte, dass die Pathologen dann plötzlich wieder anfangen, lebendige Menschen zu behandeln und nicht nur Tote zu untersuchen. Die dritte Phase, die ist interessant. Jetzt melden sich plötzlich Mitarbeiter aus Kliniken und von niedergelassenen Ärzten und erzählen ihm, wie da mit den Patienten umgegangen wird. Man nimmt die nicht mal im Ansatz ernst. Einer hat wohl berichtet, dass ein völlig impfwütiger Arzt in einer Woche, weiß nicht, 5, hat sie, glaube ich, gesagt, Patienten nach Impfung verloren hat, dann einfach weitergemacht, war ihm völlig egal. Ach so, nee, das waren die niedergelassenen Ärzte, die völlig unwürdig mit ihren Patienten umgehen würden. Und die hätten zum Teil gesagt, ja, sie sollten, sie würden alles Mögliche arrangieren für sie. Sie könnten ohne weiteres jetzt direkt in die Psychiatrie überwiesen werden von ihnen.
Ja. Aber in Bezug auf diese Giftspritze hast du mir noch ein interessantes Video geschickt. Das kann ich mal zwischendurch mal zeigen. So BMW CEO, das hast du mir geschickt, das können wir mal einblenden. Hm?
Moment. Ja, ich weiß noch nicht, wie alt das Video ist, aber es ist eindrucksvoll.
Ist weiter auf Erfolgskurs. BMW erwartet ebenfalls einen neuen Bestwert in diesem Jahr. Auch unsere sportlichen M-Modelle sind begehrter denn je. Im absoluten Luxussegment verbindet Rolls-Royce Tradition und Moderne. Jüngster Beweis ist der Brace. Auch der
Also anscheinend ging es ihm gut. Man muss im Chat wird das sicher schnell dann sein, wenn das gewesen ist. Das ist alt, schreibt der Pinguin. Okay, müssen wir mal abchecken, wenn es alt ist, kann ja sein. Aber was definitiv nicht alt ist, was ich trotzdem noch kurz zeigen kann, das wollte ich euch, wo war das hier? Was momentan in Italien abgeht, die haben auch die Schnauze voll. Also es ist natürlich schon, also Italien ist ganz heftig. Ich habe ja Leopoldo, das ist so der Bodo Schiffmann aus Italien, ist gerade bei mir. Ich bekomme das ja 1:1 mit. Ist schon krass, was sie sich alles momentan gefallen lassen. Du hast ja auch Kontakt mit Italien. Da ist die Bewegung eigentlich recht stark, aber man hat das ein bisschen das Gefühl, da fehlt noch was. Kurz ein Statement dazu zu Italien. Weißt du da was?
Ich glaube, dass da sich tatsächlich die Welle immer höher aufbäumt gerade. Es steht da wirklich kurz vor dem Knallen. Wir müssten, um das genauer beurteilen zu können, müssten wir am besten mit der Kollegin, kann ich dir nur empfehlen, mit der Kollegin Dr. Holzeisen sprechen.
Ja, Renate, ja,
kann ich. Die weiß im Detail, was los ist, aber ich habe jetzt seit 14 Tagen oder so nicht mehr mit ihr gesprochen. Okay. Aber das sieht so aus, als würde es da jetzt langsam zur Explosion kommen.
Ja. Ja. Ja, gut, wie ging es weiter?
Ja, also diese Anrufe von denen, also ich glaube, eine Mitarbeiterin von mir hatte auch gesagt, das Video ist ein paar Tage älter, ne? Aber egal. Ähnliche Bilder kennen wir ja, die tatsächlich jetzt nach Impfung von zum Beispiel dieser Comedian aus in L.A. Gemacht wurden. Und da ist es, du weißt schon die Szene, wo die Frau dann sagte, ja, wo sie sich erst über die Geimpften, Ungeimpften lustig machen, dann sagt, ja, Gott liebt mich. Und genau in dem Moment, boom.
Ja.
Ja, c'est la vie, Rosalie. Also, er berichtet davon, Professor Dr. Burkhardt, dass in den letzten 40 Jahren diese Anrufe, von denen er gesprochen hatte, vielleicht 4-mal gekommen sind, jetzt 20-mal am Tag.
Wow.
Wolfgang wollte dann von ihm wissen, Wolfgang Wodak wollte von ihm wissen, kann er feststellen aus seinen Untersuchungen, dass dass diese Stoffe auch in die Gonaden, also in die Keimzellen reingehen. Wir wissen das von anderen Pathologen, zum Beispiel von Dr. Roger Hodgkinson aus Kanada. Und dann gibt es noch einen Kanadier, der das ebenfalls berichtet hat. Ich kann mich jetzt an seinen Namen nicht erinnern, aber Professor Burkhardt sagte, er könnte das im Moment noch nicht sagen. Ja, dann haben wir einen interessanten Mann befragt. Das ist ein Geopolitiker, das ist Wolfgang Effenberger. Ich muss mal eben meinen Computer wieder anmachen nach dem Stromausfall eben, damit ich das nochmal nachlesen kann.
Ich kann vielleicht mal was Interessantes einblenden. Webcam in Deutschland. Ich finde auch interessant. A2, wenn du da draufklickst. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Europa haben sich die Betreiber entschlossen, die Webcam-Bilder bis auf Weiteres zu deaktivieren. Ist auch interessant. Geh mal weiter, da das Gleiche. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ein bisschen gruselig. Alles deaktiviert. Die Bilder sind alle deaktiviert.
Warum nur?
Tja, gute Frage. Habe ich heute gesehen. Und also die, wo das gepostet haben, meinen, dass man wolle die Militärverschiebungen nicht zeigen, könnte sein. Das ist interessant zu beobachten. Wieso muss man die Webcam abschalten? Das ist ja schon mal interessant. Also das.
Ja, dem Thema nähern wir uns jetzt gleich. Ich habe eben ein E übersehen. Das ist nicht Wolfgang Effenberger gewesen, der als nächster kam, sondern der Kollege Rechtsanwalt Jürgen Eskes. Der hält eine Strafbarkeit für gegeben, falls die Abgeordneten oder für all die Abgeordneten, die sich dazu bringen lassen, eine allgemeine Impfpflicht zu beschließen. Und zwar eine Strafbarkeit wegen vorsätzlicher Tötung. Boah. Die Begründung ist, dass dem PEI ja inzwischen 2255 Todesverdachtsfälle nach Covid-Impfung gemeldet wurden. Wobei das PEI auch ohne weitere Untersuchung bei ca. 80 Fällen die Impfursache, also die Kausalität, anerkennt. Und also zum Beispiel gibt es da diesen PEI, also Paul-Ehrlich-Institut Sicherheitsbericht vom 7.2.22, Seite 9. Die Impfung führt also mit Sicherheit in Einzelfällen zum Tod. Da sagt er, und da ist er schön durch Strafrecht marschiert, so wie wir das im Studium gelernt haben, da wird der objektive Tatbestand geprüft. Ist es die Tötung eines anderen Menschen oder liegt da nur eine Fliege tot rum? Na, das ist wohl ein anderer Mensch, der da geimpft ist und der tot ist. Damit ist der objektive Tatbestand, sagt man, erfüllt. So steht es im Gesetz. Und der subjektive ist, hat der das gewusst und wissen können, wissen muss, der Abgeordnete. Da sagt er, ja, nach dem, was wir hier schon offiziell haben, das ist ja nur die Spitze, die ganz kleinste Spitze des Eisberges, jedenfalls 80 mit Sicherheit, durch die Impfung Anführungsstrichen, Impfung verursachte Todesfälle, da müssen sie es wissen, da kommen die nicht mehr raus. Da bist du auf der ersten Ebene, es gibt immer drei Ebenen im Strafrecht, ist der Tatbestand erfüllt, gibt es Rechtfertigungsgründe und wenn ja, wenn nein, gibt es vielleicht Entschuldigungsgründe. Also der Tatbestand ist erfüllt, Rechtfertigungsgründe, Notwehr oder so ist nicht wirklich vorstellbar, also bist du da, wo sich im Strafrecht fast alles abspielt, nämlich ist das vielleicht zu entschuldigen, was da an Straftat verübt worden ist. Und da hat er dann auf eine ganz interessante, auf einen im ZDF verfilmten, ein Theaterstück von Baldo von Schirach, das ist ein Strafverteidiger aus Berlin, hingewiesen. Das habe ich auch selber gesehen mit meiner Frau im Göttinger Theater, als wir da noch hingegangen sind. Das heißt Terror, das Urteil. Du hast da vielleicht auch von gehört. Da geht es um eine besondere Ausnahmesituation. Und die Frage ist also hier, können sich Abgeordnete auf eine besondere Ausnahmesituation berufen? Sind sie dann entschuldigt? Dann ist zwar immer noch der Tatbestand erfüllt und es ist immer noch kein Rechtfertigungsgrund wie Notwehr oder so ersichtlich, aber vielleicht sieht man von Strafe ab, weil hier ein Entschuldigungsgrund ist. Hm. Und das Stück hat damals folgende Situation geschildert. Ein Kampfflieger der Bundeswehr war unterwegs, kriegte die Nachricht, da ist ein Jet vollgepackt mit 200-300 Leuten unterwegs, von Terroristen gekapert und die wollen das Ding über einem vollen, mit 70.000 Leuten vollen Fußballstadion abstürzen lassen oder da rein preschen lassen. Was macht er jetzt? Kann er das Flugzeug abschießen? Eigentlich nicht. Das ist die Tötung nicht nur eines anderen Menschen, sondern ganz vieler anderer Menschen. Mhm. Rechtfertigungsgrund? Gibt es da einen Rechtfertigungsgrund? Eigentlich nicht.
Ja, schwierig.
Ja, gibt es nicht. Da gibt es wieder die große Frage, gibt es da einen Entschuldigungsgrund? Entschuldigender, übergesetzlicher Notstand, irgendwie sowas. Es gibt eine Möglichkeit, wie der Mann rauskommen könnte, nämlich wenn er den Jet abschießt, nämlich wenn da unten Angehörige von ihm sind. Dann hat er diesen Notstand möglicherweise, okay, und einen Entschuldigungsgrund. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Das heißt, hier musst du dann als deutscher Jurist, und deutsche Juristen lernen das nicht, andere sehr wohl, Deutsche nicht, hier musst du werten, hier musst du in die Einzelfallwertung einsteigen, hier musst du den Einzelfall bewerten. Deutsche lieben es ja, wenn irgendwo steht, Betreten des Rasens ist verboten. Oh, ja, das ist gut, jetzt weiß ich, dass ich auf diesen Rasen nicht drauf darf. Ein Glück, sonst wäre ich da gleich draufgestreten. Und so sehen es die Juristen erst recht. Wenn die nicht klare Linien haben, nicht mehr, wo es lang geht. Also Wertungsfragen können deutsche Juristen ganz bestimmt nicht beantworten. Das versuchen sie auch gar nicht erst. Es wird nur in der Literatur getan. Also ganz schwieriger Fall. Er sagt jedenfalls, im Ergebnis gibt es hier keine Entschuldigungsgründe für die Politiker, die sich dazu hinreißen lassen, eine allgemeine Impfpflicht zu beschließen. Ich glaube sowieso nicht, dass sie kommt, genauso wenig wie sie in Österreich kommt. Es wird nur bis zur letzten Sekunde gepusht, damit möglichst viele Leute freiwillig, in Anführungsstrichen, sich doch noch impfen lassen. Mhm. Aber im Ergebnis sagt er, die sind alle dran, wegen Totschlags, möglicherweise auch noch wegen was Schlimmerem. Ne? Möglicherweise ist das auch eine Qualifikation, die hier noch erfüllt wird, dann haben wir Mord. Das muss man dann sehen. Also, dass die Mediziner, die daran beteiligt sind, dran sind, das haben wir ja schon seit längerem festgestellt. Aber interessant, seine Theorie, die lässt sich absolut hören, dass man hier wegen vorsätzlicher Tötung jeden Abgeordneten belangen kann, der bei dieser Impfpflicht mitmacht. Gut, danach haben wir dann tatsächlich Wolfgang Effenberger gehört. Das ist ein Sachbuchautor, hoch angesehener Experte für US-Geopolitik. Der hatte als junger Hauptmann, 1973 war er auch mal Soldat, 79 war das, er hatte als junger Hauptmann 1973 Einblick in die nukleare Kriegsplanung der NATO. Und da hat er gesehen, wie leichtfertig damals, auch ich erinnere mich noch daran, wie leichtfertig damals über die nuklearen Möglichkeiten gesprochen wurde. Ich habe die genaue Zahl vergessen, vielleicht habe ich es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Es sind, glaube ich, über 2000 nukleare Sprengköpfe auf ganz Deutschland verteilt gewesen. Und da wurde darüber diskutiert, was machen wir denn? Jagen wir die Stadt hoch, damit die Russen nicht weiterkommen. Solche Idiotengespräche wurden damals geführt. Das war mir auch zu viel, deswegen habe ich dann damals quasi gekündigt und bin wieder gegangen, weil ich es schwer für möglich gehalten habe, dass mir Menschen, die ich für Idioten halte, Befehle erteilen. Mein Opa übrigens hat mir mal gesagt, er hat nichts über den Krieg erzählt, aber das eine hat er gesagt, das kann passieren, dass du deine eigenen Offiziere erschießen musst. Ja, er hat erzählt, was den Ukraine-Konflikt angeht. 2014 sei das alles losgegangen, am 14. Dezember. Da hätte in den USA der US-Senat faktisch eine Kriegserklärung abgegeben mit seiner Resolution 572, in der er gesagt hat, die Ukraine muss unter allen Umständen geschützt werden. Das ist die Grundlage für das, was wir hier jetzt sehen. Es ist aber schon die ganze Zeit über massiv auf der Kriegstrommel rumgerührt worden, auch von etlichen Senatoren damals. Lindsey Graham ist einer von denen. Leider, und das ist das ganz große Problem im Moment in den USA, sind ja nicht nur die Demokraten, die die Regierung stellen und die Mehrheit im Kongress stellen, ich glaube in beiden Kammern, es sind nicht nur die Demokraten, kriegswütig, sondern der überwiegende Teil der Republikaner auch. Das sind noch alte Instinkte. Das ist altes Training. Auch die gucken nicht genau hin. Er hat darauf hingewiesen, also warum, das fragt sich ja jeder, wie kommt man eigentlich auf die Idee zu glauben, dass die Ukraine so besonders wichtig ist? Ja, sagt er, da gibt es wie nennt sich das, McKinnon oder George F. McKinnon, das war jemand, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Das war ein US-Russland-Experte. Der hat noch ein bisschen länger gelebt. Der hat bis 2005 gelebt. Und der hat diese Doktrin vertreten, die wiederum zurückgeht auf, warte mal, ob ich das jetzt so schnell finde, auf einen Halford McKinder. Das ist interessant. Das muss man wissen. Dieser Halford McKinder, der ist als erster auf die Idee gekommen, das ist eigentlich ein Geograf gewesen, das ist als erster auf die Idee gekommen, dass man die Welt in zwei Teile teilen kann. Das ist die sogenannte Heartland Theory. Der eine Teil ist Eurasien, das ist der wichtige Teil und der Rest ist unwichtig. Wer Eurasien beherrscht, und da ist die Ukraine, ja, wirklich, solche Theorien haben diese Leute vertreten, wer diesen Teil beherrscht, weil das der wichtige Teil ist und da ist die Ukraine mittendrin, für den, der kann die Welt beherrschen. So ist die Theorie gewesen, die von diesem Halford McKinder, so heißt er, M-A-C und dann Kinder, ursprünglich vertreten wurde. Und George F. McKinnon, ein Russland-Experte, der hat der ist nicht ihm gefolgt, sondern hat sich bezogen auf diese Doktrin und hat gesagt, das ist alles Mist, was da passiert. Und er hat sich dann auf diese Resolution 572 bezogen, die sagt, wir USA, wir sind ja der Weltpolizist, müssen die Ukraine unter allen Umständen schützen. Und der hat damals schon gesagt, 1998 war das, das ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges. 1998 schon. Das ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Da redete man dann über die NATO-Erweiterung, die Osterweiterung. Das sei völlig leichtfertig. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dem folgt Wolfgang Effenberger auch, dass alles politisch organisiert ist. Menschlichkeit spielt keine Rolle mehr. Und da also war sehr, wie soll ich sagen, emotional berührt durch die Meldung, die wir jetzt gesehen haben, dass eine Professorin für Medizin, wo die ihren Professorentitel wohl her hat, und mehrere Ärzte in Deutschland jetzt sagen, wir behandeln keine Russen. Wie kann man das tun? Ne? Wie kann man das tun? Hm. Naja, auch diese Leute werden einen hohen Preis bezahlen müssen. Er hat über andere Leute gesprochen. Brzezinski, das ist ein einer der wichtigsten Außenberater, gleich mehrerer Präsidenten gewesen, polnischstämmig. Der hat auch diese Theorie vertreten. Wir als US-Weltmacht, wir können unsere Weltmachtposition nur behalten, wenn wir in der Ukraine für ständige Verunsicherung sorgen, wenn wir quasi, das ist jetzt meine Wortwahl, wenn wir quasi dafür sorgen, dass sich die Leute, die uns sonst in unserer Position als Weltmacht, angloamerikanische Weltmacht, muss man ja sagen, gefährlich werden könnten, wenn wir die daran hindern, zusammenzuarbeiten, insbesondere die Deutschen, die Franzosen und die Russen. Mhm. Also hat man die gegenseitig in Krieg getrieben, in den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und genau dasselbe, so ist diese Theorie, genau dasselbe spielt sich hier jetzt gerade wieder ab. Wir haben dann kurz unterbrochen, weil wir einen sehr bekannten und eigentlich berühmten Mann hatten, Paul Craig Roberts, der den wir nicht zu lange warten lassen wollten, denn wir sind massiv in Verzug geraten. Paul Craig Roberts ist ein früherer Assistant Secretary of the Treasury für Economic Policy, also stellvertretender Minister im Finanzministerium für die Wirtschaftspolitik, und zwar in der Reagan Administration. Er war eine ganz große Nummer da. Später war er Berater für das US Department of Defense, also für das Verteidigungsministerium, und für das Wirtschaftsministerium, das US Department of Commerce. Also eine wirklich große Nummer. Ich glaube, der ist jetzt Mitte, Ende 70 oder so und hat deshalb nichts mehr zu verlieren. Sau interessant, was der uns erzählt hat. Also das war sozusagen eine Schocktherapie. Er sagt, Politiker sind inzwischen die Diener, sozusagen die Sklaven derer, die sie finanzieren, die also ihren Wahlkampf finanzieren. Und das ist nicht nur in den USA so, da aber insbesondere, wir wissen ja, in den USA sind die Wahlkämpfe sehr, sehr teuer, Milliarden werden da ausgegeben. Aber da ist es eben ganz besonders so, aber auch in anderen Bereichen der Welt. Die pharmazeutische Industrie, die technische Industrie, die Tech-Industrie, das sind die Hauptlobbygruppen, denen sozusagen die Politiker gehören, nach seiner Meinung. So schätzt er das jedenfalls ein. Die sie Fanden, die ihnen also das Geld geben für den Wahlkampf, denen müssen sie hinterher auch zu Willen sein, um es mal ganz platt zu formulieren. Die schreiben letzten Endes die Gesetze. They write the legislation, hat er genauso gesagt. Die Politiker unterzeichnen das einfach nur. Die wissen zum größten Teil noch nicht mal, was sie unterzeichnen. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft. In Europa, sagt er, ist es noch viel schlimmer, weil in Europa die Befehle der Amerikaner befolgt werden müssten. Im Grunde genommen in der gesamten westlich dominierten Welt sei das so. Und hat dann so eine Art rhetorische Frage gestellt, ja, wie kann man das denn eigentlich erklären, dass es weltweit, zumindest in der westlichen Welt, in Indien, Afrika und den sogenannten blockfreien Ländern ist das wohl anders, aber und Russland vielleicht auch, aber wie kann das sein, dass es in der westlichen Welt, und das ist die, in der wir leben, in der unsere Mainstream-Medien sich zu Hause fühlen, nur darüber berichten sie, alles andere, wie zum Beispiel, dass 14.000 Menschen in den 8 Jahren seit 2014 gestorben sind in der Ukraine, in den autonomen Republiken oder quasi autonomen russlandfreundlichen Republiken, dass die Ukrainer da von ihren eigenen Leuten erschossen worden sind, zerbombt wurden, darüber wurde ja nicht berichtet. Also wie kann es sein, dass wir hier eine einzige, nämlich NATO-amerikanische Politik haben? Ja, sagt er ganz einfach, alle westlichen Politiker sind geschmiert von uns. alle. Viviane hat gefragt, gilt das auch für Frau Merkel? Hat er gesagt, tja, was meint ihr denn? Ja, so sieht das wohl aus.
Was war seine Begründung, dass er gesagt hat, dass das aus Amerika gesteuert ist? Hat er das irgendwas erwähnt wegen dieser These von der Souveränität? Ja.
Das ist die angloamerikanische Weltdominanz, die nach wie vor nach unseren Erkenntnissen, die er teilt. Wir haben ihn nicht konkret dazu gefragt, aber wir haben vorher mit ihm gesprochen. Corwin hat vorher mit ihm gesprochen. Das ist die City of London, das ist das Geld, ne? Das ist die Finanzmafia. City of London, Wall Street, über die wird alles gesteuert. Alle Industrien werden über die gesteuert. Die Leute, die ganz hinten die Fäden ziehen, die siehst du gar nicht. Also die scheinbar superreichsten Leute der Welt sind nicht die superreichsten Leute der Welt. Das sind nur die, die im Vordergrund stehen. Also er sagt jedenfalls ganz klar und deutlich, weil man eben verhindern muss, dass die Connection zwischen Deutschland und Russland, die offenbar immer als besonders gefährlich angesehen wurde, möglicherweise auch noch die Franzosen obendrauf, dass es zu einer solchen Verbindung kommt, weil das wird von den amerikanischen Geopolitikern offenbar als Gefahr für die Weltmachtposition des angloamerikanischen Bereichs angesehen. Darum schmiert man eben die Politiker, damit sie eben nicht vom Kurs der Amerikaner abweichen und eben weiterhin das Bild des bösen Russen aufrechterhalten. Im Moment gelingt das ja auch besonders gut, womit ich nicht sagen will, das wird ja dann wieder gleich als Vorwurf kommen, Putin verstehe und so, dass Putin der große Engel ist und ein toller Typ ist, sondern der spielt ganz sicher sein eigenes Spiel. Aber was da in der Ukraine passiert, hat eben auch noch eine andere Seite. Ich habe es ja eben kurz angedeutet. So sieht er das auch. Er sagt, die Russen akzeptiert für so lange, 8 Jahre lang, gab es diesen Beschuss, dieses Shelling, diese Bombardements des Donbass. Das ist diese Republik oder dieser autonome oder halbautonome Teil. Sind auch Ukrainer, die da leben, aber sind eben russlandfreundlich. 14.000 Tote, darüber wurde überhaupt nicht berichtet. Er sagt auch, nach seiner Einschätzung wollen die Russen die Ukraine gar nicht erobern, sondern nur den Donbass schützen. Das sind ja ihre Leute, die russlandfreundlichen Leute, die da leben. Und nach 8 Jahren Bombardement war es dann wohl Zeit reinzugehen. Ich habe Videos gesehen dazu. Putin hat noch Ende 2021 nochmal versucht, ins Gespräch zu kommen, wurde aber alles abgelehnt seitens des Westens, seitens der NATO. Denen ist ja auch versprochen worden, aber eben nicht schriftlich. Damals nach dem Zerfall der Sowjetunion, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird, ist ja alles nicht eingehalten worden. Er sagt, je länger das weitergeht, dieser Konflikt, desto größer ist die Chance, dass some fool makes a mistake. Ja, natürlich, je länger sowas weitergeht. Je länger wir aufwachen übrigens, desto größer ist die Chance, dass die ihren Plan nicht zu Ende bringen. Aber das hier ist ja ein neuer Plan. Ne? Das hier ist ja der Kriegsplan, der für neue Panik sorgt, nachdem Corona nicht mehr so richtig zieht, was sie wohl auch vorhergesehen haben. Aber einer macht hier vielleicht tatsächlich einen Fehler. Das haben beide, auch Wolfgang Effenberger und er, nicht panikartig aufgemalt. Aber das kann passieren, dass hier möglicherweise in den nächsten Monaten, Spätsommer, Herbst, plötzlich russische Truppen durch Polen in Deutschland einmarschieren. Dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Er sagt, die Taktik hätte, wenn sie richtig funktioniert hätte, dann wäre das in 48 Stunden erledigt gewesen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Jetzt haben sie sozusagen die Russen das Problem, dass sie im Häuserkampf Position für Position einnehmen müssen. Und sowas bringt natürlich hohe Verluste mit sich. Eine echte, ernsthafte Auseinandersetzung mit den Russen kann sich nach seiner Meinung die NATO gar nicht leisten, weil das russische Militär inzwischen so stark ist und die NATO eine Witzfigur daneben ist. Die hätten nicht den Hauch einer Chance. Also eine echte Auseinandersetzung könnten die nicht hinkriegen. Er sagt, Folgendes ist passiert. Selinski ist ja bekanntlich ein Schauspieler, der dann irgendwann zum Präsidenten gewählt wurde. Seine reine Marionette der Amerikaner, sagt er. Den Ukrainern ist offenbar von der NATO und den USA zugesichert worden, dass die NATO sie schützen würde für den Fall einer Auseinandersetzung. Und deswegen hat man die Ukraine so weit provoziert oder so weit motiviert, dass sie zum Beispiel die Russen provoziert haben durch dieses Shelling, das Bombardement, und immer weitergemacht haben. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, das muss alles überprüft werden, weil niemand weiß wirklich genau, was da los ist, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie tatsächlich vorhatten, am 8.3. anzugreifen, die Ukrainer, die Russen anzugreifen, in dem Glauben, dass dann die NATO und die Amerikaner mitmachen würden, was natürlich völlig absurd ist. Mhm. Das sagt jedenfalls Paul Craig Roberts. Die NATO hätte keine Chance. Und die paar oder die 1000, glaube ich, amerikanischen Soldaten, die da symbolisch hingeschickt worden sind, die hätten erst recht keine Chance. Also das kannst du nur im Film bringen, dass du 3 Mann gegen 800.000 Leute ankämpfen kannst.
Ja, sowas in der Art.
Er sagt, dass die Russen das so lange mitgemacht haben, ist erstaunlich. Die seien aber gebrainwashed, und zwar durch das Globalism. Sie wollen so gerne zum Westen gehören offenbar. Das hast du bestimmt auch schon gesehen, das hat jeder von uns gesehen, irgendwelche Messen in Russland, Modenschauen, Autodinger, die da vorgestellt werden. Das schlägt ja alles. Also Protz und Prunk, da ist man auf den... Wolfgang ist dann dazwischen gegangen, hat gesagt, ja, das liegt daran, dass das Geld globalisiert wurde. Ich habe gesagt, das liegt noch nie am Geld. Das Geld alleine ist es nicht. Nein, am Ende ist es der Materialismus, auf den sich alles reduziert hat und auf den möglicherweise, so die Einschätzung von Paul Craig Roberts, auf den die Russen dann reingefallen sind. Mhm. Ich glaube nicht alle, aber einige eben tatsächlich. Die Generalität vielleicht nicht. Das werden wir dann sicherlich bald sehen. Hoffentlich nicht, aber ich fürchte, da wird was passieren.
Du, eine Frage, was ich habe mit diesem Konflikt, Rainer, Frage, das sind ja viele, die These haben, ich bin ja kein deutscher Experte, aber hast du da mal jemanden gehabt wegen dieser Souveränität? Man sagt, Deutschland sei nicht souverän, es gäbe keinen Friedensvertrag. Hast du da was mal im Corona-Ausschuss, habt ihr das mal diskutiert? Was ist der aktuelle Stand? Weil das könnte ja auch ein wichtiges Thema sein.
Das haben wir noch nicht offiziell im Corona-Ausschuss gemacht, aber in Vorgesprächen schon. Und das dürfte richtig sein. Es dürfte richtig sein, dass weder Deutschland noch Japan, auch für Japan gilt, das ist ja auch eine Nation, die den Krieg verloren hat, weder Deutschland noch Japan tatsächlich souverän sind. Ne? Das wird das Volk irgendwann selbst entscheiden müssen. Das wird es auch entscheiden, allerdings wohl in stark dezimierter Form. Aber weder Deutschland noch Japan sind souverän, das stimmt wohl.
Das heißt, ihr werdet da auch mal jemand, der, weiß auch nicht, den Experten oder der sich entsprechend informiert hat, wahrscheinlich mal einladen und über das diskutieren. Ist das auf der Liste?
Okay. Ja, absolut. Das ist absolut auf der Liste. Wir wollen aber vermeiden, dass wir dann plötzlich irgendwie mit Reichsbürgern in einen Pott geworfen werden. Die haben ein legitimes Anliegen, aber das muss man rational untersuchen. Was ist da los? Aber Fakt ist, dass weder Deutschland noch Japan tatsächlich souverän sind. Das ist richtig.
Spannend.
Ja, er sagt aber, Putin ist kein Stalin. Das ist ein kluger Taktiker. Er sei nur wohl im Moment ein bisschen verwirrt. Er hat ja nun lange genug versucht, sich mit dem Westen zu arrangieren. Er hat, das ist wohlgemerkt Paul Craig Roberts Einschätzung, die ich hier wiedergebe, der und andere russische Diplomaten haben wohl immer wieder davon gesprochen, über die letzten Jahrzehnte auch, dass der Westen ja unser Freund, die Amerikaner, oder unser Partner seien. Und dabei haben sie übersehen, dass es der Feind ist. So sagt es Paul Craig Roberts wohlgemerkt, okay. Nicht meine Worte. Er sei aber kein Stalin. Nur es gibt eben in jeder Bevölkerung, wir wissen das ja nun inzwischen zur Genüge, das sagt Paul Craig Roberts, in jeder Bevölkerung gibt es nur eine kleine Gruppe von Menschen, die wirklich verstehen, was los ist. Wahrscheinlich nicht mehr als 20%. Andererseits, die 20% sind es, die es am Ende reißen. Und in die Ja-Sager, ja, die werden gar nichts mehr bestellen. Ist auch auf die Sanktionen eingegangen. Das werden wir jetzt demnächst noch in größerer Konsequenz sehen. Die Sanktionen verletzen Deutschland zum Beispiel am allermeisten, die Amerikaner auch. Aber Deutschland wird durch die Sanktionen am meisten verletzt. Und wenn jetzt tatsächlich Russland sagt, nö, jetzt reicht's uns, ihr seid uns einfach zu doof, so wie ihr euch verhaltet hier, ihr versucht nicht mal mit uns zu sprechen, sondern ihr macht einfach nur den Pudel der Amerikaner, dann brauchen wir uns nur die Energielieferungen abzuschneiden. Dann ist auf einen Schlag Ende im Gelände. Vielleicht wird ja dann der eine oder andere doch noch wach.
Was hat die Flintelusche gesagt? Bis 2027 sollten wir unabhängig sein von Russland. Und bis dann muss man noch ein bisschen Hände klatschen und Kniebeuge machen wahrscheinlich, dass man nicht friert.
Das wird das einzige Mittel sein, was da noch hilft. Er sagt, wieder die Worte von Paul Craig Roberts, die brainwashed Russian Economists glauben, dass sie Zugang zu Foreign Currencies brauchen, also zu Auslandswährungen brauchen, insbesondere zum Dollar. Ich weiß aber von anderen Leuten, dass Russland wohl weitgehend sich vom Dollar unabhängig gemacht hat oder fast unabhängig ist. Der russische Rubel könnte ganz alleine funktionieren. Der scheint sogar goldgedeckt zu sein. Die Sanktionen, wie gesagt, verletzen Deutschland am allermeisten. Im Übrigen richten sich die Sanktionen nicht gegen uns, die die Amerikaner brauchen. Die können ruhig weiterverkauft werden. Aber er hat nochmal betont, die russische Seite ist nicht aggressiv. Das sieht man daran, dass sie ja im Grunde bisher jedenfalls, trotz dieser Eskalation, alle ihre Lieferverpflichtungen, insbesondere auch was die Energie angeht, eingehalten haben. Ja, es ist, wie gesagt, nicht, es ist nicht das Geld, was die Globalisierung so gefährlich macht. Es ist auch meiner Ansicht nach nicht Greed, das hat Paul Craig Roberts gesagt, sondern es ist der Materialismus. Auf den kann man sich, glaube ich, einigen. Wenn man nichts mehr hat außer Materialismus, ich brauche noch ein Auto, noch ein Auto, noch ein Haus, ich muss noch mehr nach außen zeigen, dass ich ganz cool bin, dann ist man garantiert auf dem falschen Weg. Ja, was haben wir noch von ihm gehört? Die ganz interessant. Er hat natürlich auch enge Kontakte zur CIA gehabt oder vielleicht auch immer noch. Dass wir hier dieses Corona-Narrativ haben, so heißt es ja inzwischen, Narrativ, Geschichte. Ne? Dieses Development oder die Entwicklung solcher Narrative, das ist CIA-Arbeit. Von denen kommt das. Von denen kommt das. Es gab mal eine Church Committee. Das waren Anhörungen, die befassten sich unter anderem auch mit der Ermordung von JFK, von John F. Kennedy. Und da war er auch beteiligt und da gab es jemanden, einen früheren Kopf der Counterintelligence, also der Gegenspionageabteilung der CIA, ein gewisser, er hat sogar den Namen genannt, James Jesus Angleton. Und der hat gesagt zu ihm als einem der Beteiligten an den Anhörungen, ihr werdet sowieso nie rauskriegen, was wir wirklich tun. Denn wir haben immer mindestens ein Ersatznarrativ, wahrscheinlich drei oder vier Ersatznarrative. Die spielen wir dann über die Mainstream-Medien. Wir haben überall solche Leute sitzen. Das sind unsere Gewehrsleute. Inzwischen kann man sich gar nicht vorstellen, dass es andere als diese Gewehrsleute in den Mainstream-Medien gibt. Die schreiben ja alle nur diesen Blödsinn. Aber er sagt, so läuft das. So hat es die CIA immer gemacht. Wenn die irgendeine Regierung gestürzt haben, irgendjemanden ermordet haben, dann wurden dazu gleich die, vorher schon, sagt er, die entsprechende Narrative in die Welt gesetzt. Und für den Fall, dass jemand dem Narrativ auf die Spur gekommen ist, hat man ein Ersatznarrativ gehabt. Dann hat man die verschiedenen Gruppen, die einen haben dann geglaubt, nein, das war die CIA, die JFK ermordet hat. Nein, das waren die Kubaner, die das getan haben. Nein, das waren die Russen. So hat man dann diese ganzen Narrative gegeneinander ausgespielt und sich entspannt am Spielfeldrad Rand darüber amüsiert.
Das macht man übrigens. Das läuft jetzt genau gleich, oder? Das ist genau das Gleiche.
Läuft genau gleich.
Corona-Narrativ, genau so hast du zwei auch. Gruppen, jetzt kommt ein zweites, dann hast du vier Gruppen, da werden die Gruppen untereinander wieder gespalten, schaffen die Spalten noch weiter, und weil es so emotional ist, und dann wirst du irgendein Kind auf das Bett setzen, das Kind war dann aus Syrien und nicht aus Ukraine, das ist so wie die Brutkastenlüge, dann kriegst du fast jeden. Das ist das Problem, weil die Leute dann nicht mehr sachlich überlegen können und dann macht's Klick da oben und dann ist vorbei.
Genau, das sind diese Narrative, diese Cover Stories, so hat er sie genannt, also Verdeckungsgeschichten, die immer schon vor dem jeweiligen Anschlag, schon vor 9/11 fertig waren und den jeweiligen Gewehrsleuten in den Medien gegeben wurden, damit sie sie verbreiten würden, wenn dann der Anschlag ausgeführt worden ist. Ja. Zum Schluss hat er noch darauf hingewiesen, dass es gibt ja viele Regulierungsbehörden, Aufsichtsbehörden. Bei uns gibt es zum Beispiel die BaFin in Deutschland. Das ist die Behörde, die eigentlich die Finanzindustrie beaufsichtigen soll. Er sagt, die sollen jeweils eine Industrie beaufsichtigen. Die FDA soll ja eigentlich die Pharmaindustrie beaufsichtigen. Tatsache ist, dass es genau umgekehrt ist. Die gehören praktisch den die regulierten Industrien, die besitzen faktisch die Aufsichtsbehörden. Also ich habe das selber gemerkt an der völligen Reaktionslosigkeit der BaFin auf wirklich, wirklich ernstzunehmende Sachen, die ich bei der Deutschen Bank festgestellt habe. Das interessiert keinen Menschen da, weil man eben der anderen Seite gehört. Auch bei uns in Deutschland wird die BaFin von der Finanzindustrie bezahlt. Die FDA in den USA, das haben wir inzwischen durch ein heimlich gefilmtes Video festgestellt, die wird zu mindestens der Hälfte von der Pharmaindustrie bezahlt. Also das sind die Captured Agencies. Die Regulators sind inzwischen gecaptured worden. Dann ist, weil wir den ja dann brüsk unterbrochen hatten, Wolfgang Effenberger nochmal zu Wort gekommen, fragt sich, das ist eine wirklich gute Frage, warum hat Putin nicht nach Westen alles zugemacht? Warum lässt er zu, dass vom Westen noch weitergemacht wird? Muss man sich ernsthaft Gedanken drüber machen. USA, auch er steht da voll auf der Linie von Paul Craig Roberts. USA und NATO ist nicht ansatzweise in der Lage, sich mit der inzwischen sehr starken, mit dem sehr starken russischen Militär auseinanderzusetzen. Die NATO kann dem überhaupt nichts entgegenstellen. Also, dass wir in Deutschland keine funktionierende Armee haben, ist ja schon seit vielen, vielen Jahren bekannt. Dafür hat ja schon Uschi von der Leyen gesorgt, bevor sie jetzt hoffentlich die EU endgültig in Grund und Boden schießt. Aber er sagt, da könnte noch was kommen. Da könnte noch was kommen, was die Russen angeht. Auch er befürchtet, genauso wie Paul Craig Roberts, je länger dieser Konflikt dauert, desto größer ist die nicht unter den Teppich zu kehrende Gefahr, dass da in der Tat noch irgendwas in die Luft fliegt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Aber ich glaube, das Wesentliche haben wir jetzt berichtet, oder? Warte mal. Ja, das Wesentliche haben wir berichtet.
Ja, also ich kann mal kurz das mal einblenden, dass der Kubicki, der hat ja für die Impfpflicht abgestimmt. Du kannst mal hören, was er heute rausgelassen hat. Das ist auch noch interessant.
So skurril das klingen mag, aber die am besten geschützten sind die Impfgegner, die sich infiziert haben. Denn die sind jetzt tatsächlich in einer natürlichen Immunität versehen, die längere Zeit auch anhält und die auch verschiedene Varianten identifizieren können. Also das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die, die sich geweigert haben, aber infiziert haben, nun am besten geschützt sind.
Ja, auch, da hat er ein wahres Wort gesagt.
Das ist auch mal eine Aussage. Es ist, was wir schon 2 Jahre sagen, plötzlich sagen sie es auch. Also das findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr das wollt. Das habe ich heute auch gezeigt, du hast das gesehen, das Video. Nach der Einführung des Impfstoffes müssen Schüler und Studenten nun plötzlich ein EKG machen lassen. Also das ist offiziell.
Ja, das ist in den USA, in Orange County.
Ja, also das müsst ihr unbedingt schauen, wenn ihr das immer noch nicht gesehen habt. Ein sehr, sehr wichtiges Video. Wer jetzt noch ansatzweise denkt, mal seine Kinder zu spritzen, unbedingt das anschauen, dann vergeht ihr das Spritzen sofort. Also schaut euch das bitte an, das ist sehr wichtig, weil die Sachen geht gar nicht. Also ich habe auch einen kontaktiert, Off-Label, wo unter 5 Jahre Kinderspritz, bekommst natürlich keine Antwort, das ist ja logisch. Ich wollte mal ein Interview machen, möchte mal auch mit den Menschen reden, dass sie mal begründen können, wieso diese das machen, obwohl alle, aber wirklich alle Fakten dagegen sprechen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das macht auch bei Erwachsenen keinen Sinn, aber bei den Kindern erst recht nicht, weil das ist definitiv nicht die Risikogruppe. Und es sind, glaube ich, 11 oder 12 Kinder gestorben. Das hatten alle mit starken Vorerkrankungen, mit oder an Corona. Und wenn man jetzt sieht, die Verdachtsfälle, was in Deutschland gerade passiert, im Paul-Ehrlich-Institut, was ja auch bewiesen ist, dass sie uns verarschen mit ihren Zahlen, ist das einfach nur noch gruselig. Also ist einfach heftig.
Du, vielleicht... Ich hab doch noch was vergessen.
Ja, sag noch was.
Ich hab doch noch was vergessen. Zur Beunruhigung will ich noch mal ein bisschen beitragen. Also Wolfgang Effenberger ist zum Schluss noch mal durch andere Stimmen ein bisschen deutlicher geworden. Also er hält Putin für einen klugen Strategen und hat einen anderen Geopolitiker, Pepe Escobar, zitiert, der kürzlich klar und deutlich formuliert hat, dass der Westen völlig kaputt ist. Russland wird es immer besser gehen. Auch jetzt schon geht es den Russen viel, viel besser, als bei uns in den Mainstreams immer berichtet wird. Brauchst du nur im Antispiegel nachzulesen. Thomas Röper, der sich ja da aufhält, der da vor Ort ist, kann da gut berichten. China würde weitere 500 Millionen Menschen in den Mittelstand bringen, in der jetzt nahen Zukunft. Europa wird geschwächt werden. Und zwar ist das im Interesse der USA, weil die wollen ja dieses Eurasien beherrschen. Und das geht nur, wenn man Russland und Deutschland quasi in den Krieg treibt. Genau das passiert jetzt. Er würde sich vorstellen können, dass es zu einem Krieg in Eurasien kommt. Wenn das so ist, dann wird der sogenannte Dritte Weltkrieg, dann wird er sich auf deutschem Boden abspielen. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber man sollte sich darüber ernsthafte Gedanken machen.
Also das muss man sich wirklich überlegen. Deutschland hat klare Waffen geschickt nach der Ukraine. Und das ist für mich eine indirekte oder direkte Kriegserklärung. Meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Darf nicht sein. Und ich wünsche mir immer noch, jemand hat mal gesagt, es gibt momentan zwei Gruppen, die für Frieden einstehen. Die Menschen, die seit 2-3 Wochen auf die Straße gingen für den Frieden und die, die 8 Jahre das schon verfolgen und verstehen, was da genau abgeht. Und ich glaube, wir sind uns einig, jeder Krieg ist, deutsch gesagt, scheiße. Es ist kein Krieg, irgendwas Positives. Aber trotzdem muss man versuchen, die Hintergründe zu sehen. Ich sage es immer wieder, wenn ich Putin wäre und ich mir der Geheimdienst meldet, hey, da gibt's eventuell ein Virus, den sie auf uns loslassen wollen, und das ist an der Grenze von Russland, ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Einfach nur zuschauen und sagen, ja, bringt mal so einen tödlichen Virus. Also da ist da einiges im Gange, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen mit den Laboren, dass die Beweise da sind und das muss jetzt aufgearbeitet werden. Zum Glück gibt es ein paar Länder, die da diese Arbeit nachgehen wollen, was da genau los ist, aber ich bin gespannt. Ich sage nicht, dass Putin der Gute ist, ich sage einfach, ich bin für den Frieden und man darf einfach nicht nur schwarz oder weiß sehen. Es ist so komplex und man muss schauen, die ganzen Geschichte zu verstehen, was ich auch nicht tue, gebe ich offen zu, aber einfach jetzt die Russenhasser, also das geht gar nicht, da wird es mir anders. 18. März wird PayPal abgestellt bei allen Russen, Kreditkarten und Debitkarten, musst du mal vorstellen. Das ist unglaublich, was die da machen. Aber
ja, die erschießen sich selbst, Roger, die erschießen sich selbst. Also sowohl YouTube als auch PayPal mit ihrem Quatsch, die werden sich selbst erschießen. Die Russen brauchen das gar nicht. Ich sage auch nicht, dass Putin der tolle Mann ist, aber ich kann schon lange nicht mehr sagen, dass das, was die Amerikaner machen, das Goldene vom Ei ist. Und ich bin wirklich anglophil. Also den Vorwurf wird man mir schwer machen können. Ich meine, ich habe da immerhin eine Ranch. Ne? Das würde ich ja nicht tun, wenn ich das Land für scheiße halten würde. Ja. Es ist entscheidend, Roger, glaube ich, zu wissen. Und das müssen die Menschen möglichst überall kapieren. Es geht nicht um Russland gegen Amerika. Es geht nicht um Deutschland gegen Frankreich. Es geht nicht um Geimpfte gegen Ungeimpfte, gegen Schwarze gegen Rote. Es geht um die Menschheit gegen die Monster, ja, die diese Kriegsaufstachelungen zu verantworten haben. Es ist die angloamerikanische Finanzmafia. Die Leute, die da die Fäden ziehen, die sind's. Die müssen als Feind erkannt werden.
Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast, dass die Menschen verstehen, sie wollen das Volk spalten und das haben sie geschafft in den letzten 2 Jahren. Wir müssen zurückkommen, uns vereinen und zwar alle. Dann sind sie so klein und der Morgen ist der Spuk vorbei. Wenn der Mensch das verstanden hat, dann sind wir auf einem guten Wege. Und das da ist, glaube ich, auch die Aufgabe dieser Aufklärung, dass immer mehr Menschen sagen, ups, da stimmt was nicht. Ich versuche dem mal selber nachzugehen. Das ist ja auch immer mein Slogan, bitte recherchiert selber. Und das ist, und was ich Russland sagen kann, ich war noch nie in Russland, die machen jetzt eigenes Internet, die machen eigenes SWIFT-System, die haben viele Bodenschätze und Energie haben sie keine Sorgen. Also, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist. Nein, also sorry. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist klar, aufgeben ist keine Option. Vielleicht noch ein Schlusswort zu Grand Jury vielleicht. Da war ja, wie sieht's da aus? Wie geht's da weiter?
Ja, gerne. Gerade gestern Abend habe ich da mit den Kollegen gesprochen, auch mit der Kollegin Deepali Oja, die ja hier in Indien zu Hause ist. Und wir werden da noch, es ist ja noch nicht zu Ende, das ist nur der erste Schritt, aber auch der erste Schritt ist noch nicht zu Ende. Wir werden dann noch sogenannte Closing Arguments fertig machen. Jeder der Anwälte, die auch ein Opening Statement gegeben haben, wird ein Closing Argument machen und da werden wir nochmal zusammenfassen, wie die rechtliche Würdigung der Tatsachen, die wir gehört haben, aussieht. Und dass wir der Überzeugung sind, dass aufgrund der uns durch diese Untersuchung, das ist es ja, eine Investigation, aufgrund der uns bekannt gewordenen Tatsachen, wir jedenfalls glauben, dass die Jury zu dem Ergebnis kommen sollte, dass diese sechs potenziellen Beklagten auch wirklich angeklagt werden sollten. Das sind ja Indictments, also Anklagen, um die wir die Jury am Ende bitten. Und dann muss was passieren, wenn es tatsächlich zu Anklageerhebungen kommt, weil die Jury, also unsere Zuschauer, sagen, ja, das überzeugt uns, dann wird der nächste Schritt sein, dass es entweder in den jeweiligen Regionen neue Justizsysteme gibt, ob wir die so schnell hinkriegen, weiß ich nicht, aber wir arbeiten dran, oder aber, dass in den Regionen, wo juristisch noch was geht, wo also der Rechtsstaat noch funktioniert, dass da die Bevölkerung ihre jeweilige Justiz dazu bringen, das uns nachzumachen. Wir brauchen ja nur die Experten, die wir angehört haben, die Sachverständigen, die wir angehört haben, nochmal hören. Oder andere, es gibt ja viele andere, Peter McCullough, Robert Malone, die wir beide nicht angehört haben. Die haben wir zwar im Ausschuss angehört, aber nicht in der Grand Jury. Und viele, viele andere, die bei uns in der Grand Jury nicht waren. Also der Job ist der, nach meiner Überzeugung, festzustellen, ist das wirklich so, dass es sich hier um eine lang geplante Agenda handelt, was sich manifestiert in der zurechtgeschusterten PCR-Nummer von Herrn Drosten. Wenn wir diese beiden Bereiche abdecken können und das am Ende in einem weiteren Gerichtsverfahren zu dem Ergebnis kommt, ja, das war so, die Angeklagten, hoffentlich kommen wir zu Anklagen, die Angeklagten sind schuldig, dann haben wir möglicherweise sogar vollstreckbare Entscheidungen. Ganz so weit sind wir noch nicht, denn das, was wir gemacht haben, war nur der erste Schritt und war insbesondere die Motivation, hin zu den anderen Juristen, es gibt ja doch noch ein paar, die funktionieren, hin zu den anderen Juristen, macht das in euren eigenen Jurisdiktionen oder baut eine eigene Justiz auf.
Also es geht auch darum, herauszufinden, vielleicht in welchem Land man so etwas aufbauen kann. Das gilt es jetzt zu prüfen, wo man das Gefühl hat, die Richter sind noch Richter, wie sie sein sollten und nicht einfach nur korrupt. Das haben wir in Deutschland gesehen. Die Rechtsbeugung, da gibt es ja viele Beispiele, geht gar nicht. Es ist meine Meinung, Rechtsstaat in Deutschland, schwieriges Thema. Da muss man sicher nicht probieren, da muss man in andere Länder reingehen. Ihr seid ja zum Glück international vernetzt, wo ihr euch überlegen könnt, hey, wo gehen wir da rein, wo macht das Sinn, wo haben wir die besten Chancen, um auch wirklich was zu erreichen, weil sonst, ja, es sind tolle Gesetze, die man zum Teil hat, aber wenn die Richter dann da nicht sich daran halten, dann hast du einen schweren Stand.
Ja, aber es gibt Möglichkeiten und es wenden sich immer mehr auch Richter aus allen möglichen Ländern an uns, um uns darauf hinzuweisen, wo was gehen könnte. Am Ende wird was gehen. Es wird zu einer Abrechnung kommen. Da wird überhaupt kein Weg dran vorbeiführen. Denn wir, und selbst wenn wir nur 20% wären weltweit, wir sind weltweit aber mehr. Im Westen sind wir vielleicht 20%. Selbst in den USA sind es mehr. Wir sind diejenigen, die am Ende werden. Die anderen 80%, die spielen in diesem Zusammenhang wirklich keine Rolle. Ne? Wenn du nur lernst, Befehle zu befolgen, dann kannst du gar nicht kreativ sein.
Absolut. Wie jemand, das Stichwort, das mich auch gerade noch interessiert, also jemand schreibt Militärgerichte, ist das eine Option? Wie sieht das da aus?
Ja, da musst du erstmal dafür sorgen, dass die Militärgerichtsbarkeit, dass die wenigstens unabhängig ist. Und die in den meisten Teilen, jedenfalls der westlichen Welt, gehört ja der Military Industrial Complex genau den Leuten, gegen die wir kämpfen müssen. Also
schwierig.
Im Moment sehe ich das nicht als Alternative, aber vielleicht gibt es irgendwo was. Das werden wir sehen.
Muss man abklären. Ja, Rainer, nächsten Freitag habt ihr schon etwas spezielles Thema, oder?
Nee, das werde ich morgen mit unserem Team besprechen, insbesondere auch mit Corby nochmal besprechen. Also einiges von dem, was wir heute angesprochen haben, du hast ja eben auch darauf hingewiesen, auf ein Thema, das weiß ich, dass das schon länger kocht und dass wir da Anhörungen machen werden. Aber das werde ich morgen genau sagen und ich kann es dir rüberschicken gleich morgen.
Cool. Ja, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Hoffe, dass wir das am nächsten Sonntag wieder machen können. Bei dir ist es ein bisschen später. Bei dir ist, glaube ich, jetzt schon 10:30. Du bist ja
bei uns ist 4,5 Stunden später.
Du bist ja noch topfit. Zeit, ist das für dich okay? Wollen wir das machen nächstes Mal, nächsten Sonntag?
Das passt.
Ja? Das passt. Okay. Also nächsten Sonntag 17 Uhr. Rainer, einfach herzlichen Dank. Bleib noch dann kurz auf Leitung, dann mache ich hier noch eine kurze Abmoderation und sag mal danke, dass du Zeit genommen hast, trotz deinen Ferien. Ist auch nicht selbstverständlich und hoffe, du kannst es genießen und bis bald.
Bis bald.
Mach's gut. So. Also, jetzt kann der schnell auf Stumm schalten, dann kann ich ihn noch abmoderieren. Ich werde mit ihm nachher noch was zu besprechen. So, ganz kurz für euch, ganz wichtig. Telegram-Kanal, diese wird zusammengeschnitten, ihr werdet das dann sehen, dass ich, mein Team schneidet das zusammen in Audio und in Video, dann könnt ihr das weiterleiten, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das alle Menschen sehen können, die das sehen wollen. Ganz wichtig, weil wir ganz viele Menschen sind, alle Menschen, die außerhalb von Österreich, Deutschland und in der Schweiz sind, leben, bitte geht auf meine Homepage www.bitel.tv. Da gibt es eine Gruppe für Ländergruppe, dass wir uns wirklich sammeln können. Es ist sehr wichtig, dass wir uns vernetzen. Die Medien, glaube ich, einfach nichts mehr. Wir müssen unsere eigenen Medien aufbauen, unsere eigenen Journalisten, Fotos, Bilder und so weiter. Es ist sehr wichtig, dass wir in Zukunft Fake News oder was auch immer überprüfen können, dass wir mit den Ländern zusammenarbeiten können. Ich bitte euch, vor allem jetzt Ukraine und Russland wäre sehr wichtig, dass wir das aufbauen können. Ja, das war noch wichtig, dann den Kanal bitte empfehlen, dass momentan ist Telegram noch bei mir zumindest zensurfrei, bei anderen weniger, ich hoffe, das bleibt so und sonst werden wir sicher andere Wege finden, euch da zu informieren. So, das Fest der Menschheitsfamilie habe ich fast vergessen, aber Rainer ist noch da, ich werde es ihm nochmal sagen, dass das in den Köpfen bleibt, das werden wir so schnell als möglich feiern, da freue ich mich sehr und ich kann nur sagen, ja, wunderschönen Abend, ich wünsche euch was und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Jetzt kommt noch ein tolles Lied und bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Was ist das? Was ist los? Was ist hier nur passiert? Sag mir wann, sag mir wo, haben wir uns so verirrt? Wo sind nur all die ehrlichen Gefühle hin? Der Kopf so voll und ich spüre, dass ich einsam bin. Hört diese Zeit irgendwann auf? Oder bleibt das jetzt für immer so? Hört diese Zeit irgendwann auf? Und wenn es uns vorwärts bringt, dann nehm ich's in Kauf, lass der Zeit ihren Lauf. Wenn es uns vorwärts bringt, doch sag mir, wann hört das auf? Und wenn es uns vorwärts bringt, dann halt ich's noch raus, wenn ich weiß, es wird besser, wenn es uns vorwärts bringt. Doch sag mir, wann hört das auf? Kein Wort, kein Lied kann beschreiben, was ich fühle. Jeder Ort, jeder Blick, alle Menschen so kühl. Wo sind nur all die ehrlichen Momente hin? Und haben wir wirklich schon vergessen, wer wir eigentlich sind? Hört diese Zeit irgendwann auf? Oder bleibt das jetzt für immer so? Hört diese Zeit irgendwann auf? Und wenn es uns vorwärts bringt, dann nehm ich's in Kauf, lass der Zeit ihren Lauf. Wenn es uns vorwärts bringt, doch sag mir, wann hört das auf? Und wenn es uns vorwärts bringt, dann halt ich's noch aus, wenn ich weiß, es wird besser. Wenn es uns vorwärts bringt, doch sag mir, wann hört das auf? Ich will nicht mehr länger warten. Meine Seele ist in Brand. Bitte lasst uns jetzt endlich neue Wege starten. Komm, wir ziehen in ein unbekanntes Land. Wenn es uns vorwärts bringt, dann nehm ich's in Kauf. Lass der Zeit ihren Lauf. Wenn es uns vorwärts bringt, doch sag mir, wann hört das auf? Oh, und wenn es uns vorwärts bringt, dann halt ich's noch raus. Wenn ich weiß, es wird besser. Wenn es uns vorwärts bringt, doch sag mir, wann hört das auf? Oh, sag mir, wann hört das auf? Oh, wann hört das auf? Sag mir, wann hört das auf? Und wenn es uns vorwärts bringt,